Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir für diesen Vormittag. Wir sehen uns als Bevorzugte und Bevorrechtigte, so einen Vormittag zu erleben, die Bibel aufschlagen zu können, Wort von dir entgegenzunehmen, zu wissen, dass du uns nicht nur etwas, sondern das Entscheidende zu sagen hast. Danken dir, dass du gekommen bist und dass du nicht schweigst, dass du redest, dass du dich äußerst und dass das auch für unser Leben gilt, auch an diesem Tag. Und so können wir hoffnungsvoll an diesem Morgen zu dir kommen und dich bitten, segne du das Reden und das Hören und tu du uns auf deine Art und Weise Gutes. Wir wollen dich darüber ehren, deinen Namen preisen und danken dir, unserem Gott. Amen.
Es soll ja immer beim Anfang dieser Woche oder dieser Zeit, dieses Zeitabschnittes ein Wort aus den Sprüchen stehen. Und mir ist da ein Wort aufgefallen und mir ins Herz gefallen, sozusagen, das auch vom Fallen handelt. Da steht Sprüche 24, Vers 16, denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Ich sagte das gestern schon, ich sage nochmal zur Wiederholung, das steht Sprüche 24, Vers 16. Ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Ich sagte gestern schon, dass es mir schwerfällt, einfach über so einen einzelnen Satz eine Bibelarbeit zu halten. Das würde dann ausufern, da würde ich alle möglichen Argumente von hier und da heranholen und dann ist es eigentlich keine Bibelarbeit mehr, sondern eine philosophische Betrachtung. Also das fällt mir schwer, andere können das vielleicht besser. Deswegen wollte ich gerne mit einer anderen Bibelstelle, in diesem Fall mit dem Psalm 73, dieses Wort erläutern und sagen, was wir von anderen Stellen der Bibel her eben zu diesem Thema, das da angesprochen wird, zu sagen haben. Psalm 73, und ehe ich den nun lese, will ich ein ganz kleines Gedichtchen lesen. Sie wissen ja wahrscheinlich, ich bin so einer, der immer gerne in Reimen so seine Gedanken äußert. Die Balladen kennen Sie vielleicht und dieses Ameisenbüchlein, der CD ist auch mit Reimen und so. Ich habe so eine Sammlung von Schmunzelgedichten gemacht und die sind noch nicht gedruckt, vielleicht werden sie mal gedruckt. Es ist aber auch so vorgesehen. Daraus mein folgendes kleine Gedichtchen. Könnt's dem Elefant gelingen, grad so wie ein Floh zu springen, hüpft er fast, das ist doch klaro, lässig über den Kilimandscharo. Käme unversehrt und munter beim Viktoriasee herunter, ganz Uganda würde beben und er wäre noch am Leben. Ja, sie sind der Menschheit Glück, diese Regeln der Physik, dass man nicht das Maß verliere. Stell dir vor, die großen Tiere machten auch noch große Sprünge. Schrecklich wäre es, wenn das ginge. Gott gefiel es vorzuschreiben, dass sie auf dem Teppich bleiben. Stimmt das manchmal nicht? Das gibt sich. Lies doch mal Psalm 73. Und das wollen wir jetzt tun. Ein Psalm Asaphs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzen sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich eiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib, sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging, in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Sie werden so plötzlich zunichte. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehtat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Einen Psalm mit dennoch anzufangen, ist etwas Merkwürdiges, nicht wahr? Trotzdem. Man kann doch nicht irgendeine Äußerung, ein Lied oder einen Aufsatz oder was mit trotzdem anfangen. Es muss ja irgendetwas vorausgegangen sein, dem man dieses trotzdem entgegenstellt. Das ist ja so eine Eigenart der Psalmen, dass sie manchmal oder oft sogar im ersten Vers so andeutend, worum es im Folgenden gehen soll. Das ist also so eine Art Überschrift. Wir haben das gestern auch schon mal so gesehen. Asaf stellt also diesen Gedanken, dass Gott der Trost für Israel ist, voraus. Das ist eigentlich das Ziel. Da kommt er nachher erst hin. Er erzählt jetzt im Folgenden von seinen Zweifeln, wie problematisch das für ihn war, diese verschiedenen Gedanken, die ihn bewegt haben, dass er in Anfechtung gekommen ist und fast gestrauchelt wäre. Und wie er dann dazu kommt, die Dinge doch ganz anders zu sehen. Und am Ende steht dieses Dennoch, dann im Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir und so weiter. Und wie er das dann erläutert, das ist eigentlich das Fazit, das ist die Schlussfolgerung, das ist das Ziel seiner Gedankengänge. Das gehört eigentlich nur an Schluss. Aber damit es von Anfang an klar ist, dass das sein Ziel ist, dass er darauf hinaus will, stellt er das als Überschrift sozusagen voran, wie eben ein guter Pädagoge, der am Anfang seinen Kindern sagt, heute wollen wir das und das lernen und dann wird es im Folgenden erläutert und sie lernen es. Dennoch, trotz all dem, was uns beschäftigen mag, was dagegen spricht, trotz all der Zweifel, die uns oft zu schaffen machen, dennoch ist ein bisschen altmodisches Wort, aber wir sind ja alle alt, wir kennen das Wort noch gut, dennoch ist Gott der Trost Israels für alle, die reines Herzens sind. Und nun wird erklärt, wogegen dieses dennoch steht, was also zunächst dagegen zu sprechen scheint, dass Gott der Trost Israels ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Nicht wirklich, es ist nur beinahe dazu gekommen, dass er gestrauchelt wäre. Manchmal ist ja die Grenze fließend zwischen Straucheln und man fängt sich gerade noch und ist dann eben nicht hingefallen. Aber manchmal fällt man eben auch hin, so wie es in diesen Sprüchen da hieß, der Gerechte, dem kann es passieren, dass er siebenmal hinfällt, siebenmal strauchelt, aber steht immer wieder auf. Von diesem Aufstehen, von diesem doch noch Halt finden, handelt dieser Psalm. Aber der Gottlose versinkt eben im Unglück, auch wenn es nicht so scheint, wie wir jetzt im Folgenden sehen werden. Denn ich ereiferte mich, Vers 3, über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Den Gottlosen geht's gut. Wir sind ja vom Neuen Testament her den Gedanken gewöhnt, dass wir sowas nicht sagen sollen. Wir wissen, wir können nicht mit Gott ein Geschäft machen. Ich bin fromm und dafür gibt er mir viel Gutes. Das ist ein Gedanke, der vielleicht im Alten Testament noch verbreitet war, aber wir wissen, dass das eigentlich so nicht gesagt werden kann. Aber beim Asaf war dieser Gedanke doch noch sehr stark da und wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir doch auch, dass es bei uns immer noch dieser Gedanke mitschwingt. Ich habe vor einiger Zeit erst mit jemandem gesprochen, dem es schlecht ging, gesundheitlich, und habe ihn gefragt, wie geht's denn? Ach ja, ich weiß nicht, womit habe ich das verdient? Ja, womit habe ich das verdient? Wer redet denn davon? Wer sagt denn, dass wir das kriegen, was wir verdient haben? Und haben wir denn verdient, dass es uns gut geht? Haben wir denn verdient mit unserem Verhalten vor Gott, dass er uns reich und gesund und glücklich und voller Ruhm macht oder so? Verdient haben wir doch gar nichts. Wir wissen das alle vom Verstand her, dass es diesen Lohngedanken eigentlich nicht geben darf, dass er nicht zu unserem christlichen Glauben passt. Und trotzdem denken wir das immer wieder. Trotzdem ist dieses Gefühl immer wieder da. Es muss mir doch gut gehen, weil ich Gott treu bin, weil ich das tue, was er sagt. Ich glaube doch an ihn, also muss er mich auch segnen mit äußeren Dingen. Asaf spricht das ganz mutig aus. Gut, viel Mut gehörte vielleicht damals nicht dazu, weil die meisten Menschen wohl so dachten. Und dieses Wort aus den Sprüchen, das unterstreicht das ja auch noch einmal. Aber es ist ein Irrtum. Ehe wir dem Gedanken noch ein bisschen weiter nachgehen in den folgenden Versen, möchte ich noch etwas sagen zu diesem Wort. Ich ereiferte mich über die Ruhmredigen. Dieses Ereifern ist ja ein Teil des Problems, nicht wahr? Wenn wir sehen, wie es den anderen gut geht und wir werden neidisch und dann regt sich Ärger in uns und dann sehen wir, dass die so ganz gottlos leben, uns, die wir Gott versuchen, treu zu sein, auch noch lächerlich machen in der Öffentlichkeit und sich über uns erheben und sagen, ja, aus dir wird ja nie was, du bist einfach zu fromm dafür, und dann wird auch Gott selber noch lächerlich gemacht und dann regt uns natürlich das auf. Und wenn es uns schlecht geht, wenn es uns dreckig geht, dann ereifern wir uns, und dieses Ereifern, diese Wut, die dann in uns kocht, und die kann so weit führen, dass wir schließlich dann steigt uns das Blut in den Kopf und dann können wir nicht mehr klar denken und dann sind wir nicht mehr nüchtern genug. Also dieses Ereifern ist ein Teil des Problems, weil wir neidisch sind auf die anderen, denen es vielleicht besser geht, weil wir uns ärgern, dass ein anderer geehrt wird und ich, der eigentlich viel mehr geleistet habe, ich werde nicht geehrt, mich vergisst man einfach, mich stellt man in die Ecke. Und um die anderen kümmert man sich und ich spiele keine Rolle mehr in der Öffentlichkeit. Das kann uns so ereifern, das kann uns so in Wut bringen oder das kann uns auch in Depression stürzen vielleicht, dass wir gar nicht mehr nüchtern werden, dass wir gar nicht mehr die Dinge klar sehen. Das ist wichtig, dass wir dieses Ereifern, dieses unsachliche Denken, was nur von unserem Gefühl, von unseren Empfindungen bestimmt wird, überwinden und dass wir nachdenken, so wie es jetzt im Folgenden der Asaf tut. Zunächst mal führt er auf, was er so alles an Problemen sieht bei den anderen. Er sieht, wie es denen so gut geht. Das ist der Grund für seinen Ärger, Vers 4. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Heute ist das etwas, wenn einer einen feisten Leib hat, nicht unbedingt etwas, wo wir ihn drum beneiden. Wir sind eher stolz, weil wir nicht so feist sind. Aber in früheren Zeiten war das vielleicht etwas anders. Sie erinnern sich so an die Bilder so aus dem Mittelalter oder so. Da waren die vornehmen Herrschaften alle mit einem dicken Bauch und die armen Bauern, die waren alle geschlank und dünn. Also da war es eben noch was Besonderes, wenn einer einen feisten Leib hatte. Der war reich, der konnte sich gutes Essen leisten, die anderen hungerten da. Also das war damals schon ein Qualitätsmerkmal, wenn einer einen dicken Bauch hatte. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffnung und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, also diese Ausdrücke, ich weiß gar nicht, wie das in Hebräisch dann geklungen hat, aber der Luther hat da schon die richtigen Worte für gefunden. Wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hochher. Das ist also der Grund seines Ärgers. Sie sind gesund einmal, sie sind reich, deswegen können sie sich gutes Essen leisten, können dick werden dabei. Sie sind einflussreich, nicht wahr? Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu Haufen wie Wasser. Also da hören sie alle drauf. Kann man ja neidisch machen, nicht wahr? Wenn einer immer nur ein paar Worte zu sagen braucht und alle hören auf ihn, geht mir manchmal so. Ich bin so einer mit einer leisen Stimme und wenn ich manchmal so in Gesellschaften so um den Tisch rum sitze und so alle Leute lachen und reden laut und einer erzählt einen Witz und so und ich möchte auch gerne mal und so, komme gar nicht richtig zu Wort. Und das, das kann er schon, kann fressen an einem so innerlich. Den anderen laufen sie alle zu wie Wasser, laufen sie hinterher. Und bei mir, da hört keiner auf mich so. Geht Ihnen das auch manchmal so? Das ist so ein Gefühl des Neids, was da entstehen kann. Das mit dem Wasser ist ja ein merkwürdiges Bild, nicht wahr? Laufen ihm nach wie Wasser. Also damit ist wohl gemeint, also Wasser läuft ja immer nach unten. Also im Grunde genommen, wenn uns die Leute nachlaufen wie Wasser, dann müssen wir wohl sehr unten sein, dass sie uns nachlaufen. Sie nehmen das alles selbstverständlich, als wenn es eine eigene Leistung wäre und sind stolz darauf. Und dann machen sie die anderen noch klein, um selber groß zu erscheinen, nicht wahr? Sie achten alles für nichts, was die anderen sagen, interessiert mich nicht. Sie reden und lästern hoch her, geben groß an. Ja, und sie sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Wir kennen ja im Alten Testament wenig Atheismus. Also es kommt das nur ganz selten vor. Es gibt dieses eine Wort im Psalm, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Aber sonst war das wohl allgemein nicht eine allgemeine Erscheinung, dass man sagte, es gibt keinen Gott. Das gab es wohl recht selten. Aber es gab das wohl sehr oft, dass die Leute sagen, na gut, das mag ja sein, dass es einen Gott gibt, aber der kümmert sich nicht um mich. Der fragt nicht nach mir. Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Also wenn es den Gott wirklich gibt, na ja, meinetwegen, aber was geht mich das an? Ich führe mein eigenes Leben. Er sieht es ja doch nicht. Er kümmert sich nicht um mich. Ja, kennen wir solche Leute, die so groß daherreden und lästern? Und macht uns das vielleicht auch manchmal neidisch? Starke Männer, gibt es ja in der Politik, man weiß das ja, die Menschen sehen sich manchmal auch nach Leuten, die so stark sind. Die sagen, da geht's lang und dann trotten sie alle hinterher, wie das Wasser ihnen nachläuft. Gibt es übrigens im Bereich der Gemeinde auch manchmal, so vor ein paar Jahren, 3, 4 Jahren oder so, war das mal so ein großes Thema, was so durch die christlichen Zeitschriften ging, von dem geistlichen Missbrauch, dass also Menschen, die eigentlich eine Autorität haben, aufgrund dessen, dass sie Gottes Wort sagen sollen, dass sie in der Gemeinde eine Verantwortung haben, diese Autorität gebrauchen, um eben nicht Gottes Wort zur Geltung zu bringen, sondern ihre eigene Meinung und Einfluss auf Menschen zu gewinnen, große Gefahr. Gut, aber davon ist hier eigentlich nicht die Rede, es geht wirklich um die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt, Vers 12, und werden reich. Das ist so die Summa summarum, nicht wahr? Die Zusammenfassung alles dessen, was er da feststellt über diese Menschen, das sind die Gottlosen, so sind sie glücklich in der Welt. Natürlich übertreibt er maßlos, das sind ja nicht alle Gottlosen. Es gibt ja auch Gottlose, die unglücklich dran sind, die krank sind oder die arm sind und so gibt es ja natürlich auch. Aber das ist auch ein Kennzeichen von diesen Neidgefühlen, die uns manchmal so beschäftigen, dass wir dann das andere nicht sehen. Wir richten unseren Blick nicht auf die Gottlosen, die arm sind und die schlecht dran sind, sondern wir richten unseren Blick, und Asaf tat das zunächst auch, auf die Gottlosen, die reich sind und die einflussreich sind und die groß dastehen und groß rauskommen in dieser Welt. Das ist so die Zusammenfassung von all dem und damit hat er sich herumzuschlagen. Und dann Vers 13, dieser Gedanke, der eben daraus folgt und die Erklärung dazu. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt, meine Hände in Unschuld wasche? Ich habe doch ein reines Herz, ich habe es doch ganz ehrlich gemeint mit Gott, ich bin ihm doch treu gewesen, ich habe doch sein Gebot gehalten von Jugend auf. Ja, warum habe ich nichts davon? Warum geht es mir so schlecht und warum geht es den anderen so gut? Wird uns nicht immer gesagt, dass Gott gerecht ist, dass er die Treue belohnt und die Gottlosigkeit bestraft? Ich sehe ja nichts davon. Für uns, die wir das Neue Testament kennen, liegt da ja schon manche Antwort ein bisschen in dieser Formulierung drin, nicht wahr? Dass ich mein Herz reinhielt. Wir wissen ja, so rein ist unser Herz ja nun wirklich auch nicht. Und wenn wir das lesen, was Jesus in der Bergpredigt zu diesem Thema gesagt hat, können wir ja nicht sagen, dass unser Herz rein wäre. meine Hände in Unschuld wasche, sagt er, da denken wir natürlich gleich an den Pilatus, der seine Hände wäscht, um seine Unschuld zu demonstrieren. Aber wir wissen alle, so unschuldig ist er ja gar nicht, der Pilatus. Er will die Schuld von sich weisen, aber er hat trotzdem ein ungerechtes Urteil gesprochen gegenüber Jesus. Also, wir können nicht unsere Hände in Unschuld waschen und wir können nicht behaupten, dass unser Herz wirklich rein ist vor Gott. Aber der Eindruck von Asaf ist das so. Und wenn wir so uns selber beurteilen, haben wir den Eindruck selber meistens auch. Also es ist ja, also verglichen mit den anderen, ist doch mein Herz relativ rein, oder? Ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Ich weiß nicht, was er damit meint, was das für eine Art Plage und für eine Art Züchtigung war. Vielleicht war er tatsächlich krank, vielleicht hat er so wenig Geld gehabt, dass er Hunger hatte und so, dass er morgens sich kein richtiges Frühstück leisten konnte. Vielleicht ist aber auch so sein Gewissen, dass er immer wieder denkt, ich habe ein reines Herz und wenn irgendwas mal nicht so ganz in Ordnung ist, dann plagt mich das sofort. Und da kommt so dieser merkwürdige Gedankengang, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, dass wir sehr peinlich darauf achten, dass wir gerne Gott treu sein wollen und alles ganz genau nehmen und merken, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Aber die Tatsache, dass wir das sofort merken und dass wir mit feinem Gewissen das sofort feststellen, was nicht in Ordnung ist, rechnen wir uns gleich wieder zum Verdienst an. Die anderen haben ja noch nicht mal ein Gewissen. Aber ich habe wenigstens ein Gewissen. Ich merke wenigstens, wenn ich schief liege. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Vers 15. Das ist schon mal so ein erstes Argument, ein schwaches Argument nur, aber immerhin ein erstes Argument, weshalb es richtig ist, Gott treu zu bleiben. Das sagt er sich selber. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, nämlich so hoch herreden, angeben und Gott lästern, und immer nur von mir sprechen, so egoistisch und egozentrisch zu sein, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Dann hätte ich den anderen ein schlechtes Beispiel gegeben. Er war ja wohl irgendwie eine bekannte Persönlichkeit im Bereich des Tempels, eine Art Tempelsänger, dieser Asaf. Und man hat auf ihn gesehen. Wenn er also jetzt gesagt hätte, ich will Gott verleugnen, ich will genauso angeben wie die anderen und das, was ich habe, mir selber zuschreiben und nicht Gott, und ich will ihm nicht mehr treu sein, dann hätte er natürlich großen Schaden angerichtet unter den anderen. Dann hätten all die, die ihn als Beispiel sehen, dann vielleicht auch Gott abgesagt. Das darf nicht sein. Natürlich ist das ein schwaches Argument für uns, wenn wir nur sagen, ich will darum Gott treu sein, damit ich nicht anderen ein schlechtes Beispiel gebe. Es muss schon aus unserem eigenen Herzen kommen, dass wir Gott treu sind. Aber diesem Gedanken mal nachzudenken, ist trotzdem wichtig. Was machen wir für einen Eindruck für die anderen? Wie wirkt sich das aus auf die anderen in der Gemeinde, wie ich mich verhalte? Wenn ich ihm untreu werde, dann bringe ich nicht nur mir selbst Schaden, sondern den anderen auch. Vers 16. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Wie lässt sich die Gerechtigkeit Gottes vereinbaren mit dem, was ich da sehe, dass es den Gottlosen so gut geht und mir geht so schlecht? Ich verstehe es nicht, kann es einfach nicht begreifen. Es war mir zu schwer. Für uns als Menschen im Neuen Testament dürfte das nicht zu schwer sein, aber ich kann es verstehen, dass er in einer Zeit, wo man so noch anders dachte über die Gerechtigkeit Gottes, dass es ihm einfach zu schwer war. Dann geht es aber weiter. Bis ich ging, also der Satz geht direkt weiter, nur nach dem Komma, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Das sind zwei Argumente, die ihm da in den Sinn kommen. Wenn man so will, wenn man das erste, ich will nicht einen Dammbruch verursachen, ich will nicht, dass die anderen zur Untreue verleitet werden, indem ich untreu bin. Wenn man diesmal als erstes Argument nimmt, kommt jetzt Argument Nummer 2 und Nummer 3. Bis ich ging ins Heiligtum. Er geht in den Tempel wahrscheinlich, weil er da auch als Tempelsänger beschäftigt war. nimmt sich da Zeit, Gott zu begegnen. Nun, wir haben jetzt in dem Sinn keinen Tempel. Es gibt sicher auch mal Orte, wo wir besondere Gotteserfahrungen gemacht haben, wie zum Beispiel Langsteinbacher Höhe oder so. Und dann kann man da auch mal hingehen. Aber es geht letzten Endes natürlich nicht um eine Lokalität, um einen Ort, weil Gott ja überall ist. Wir haben gestern auch darüber nachgedacht, weil wir Gott überall begegnen können. Aber es geht darum, dass wir uns Zeit nehmen für ihn, dass wir still werden, dass wir ihm begegnen, dass wir hören auf ihn. Das kann im stillen Kämmerchen sein, das kann in einer Gemeinde sein, in einem Gottesdienst, das kann im Gespräch mit einem seelsorglichen Menschen sein, mit einem Bruder, einer Schwester, wie auch immer, dass wir im Heiligtum sind, das heißt im heiligen Bereich Gottes, dass wir in seine Nähe kommen. Und wenn wir in seine Nähe kommen, wenn wir im Heiligtum sind, verschieben sich plötzlich die Perspektiven, dann sehen wir die Dinge ganz anders. Da wird uns plötzlich vieles wichtig, was uns vorher unwichtig war und was uns wichtig zu sein schien, nämlich in dieser Welt zu Reichtum und Ehre und Gesundheit und so weiter zu kommen, das wird plötzlich zweitrangig. Wenn wir uns auf ihn konzentrieren, werden die Gewichte verschoben. Da bahnt sich eine Lösung an und die andere Lösung, sozusagen, wenn wir so wollen, das dritte Argument ist das, bis ich sah auf ihr Ende und merkte auf ihr Ende. Und das wird im Folgenden noch weiter erklärt. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Man könnte sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Man muss auf das Ende sehen. Man muss gucken, was dabei rauskommt. Es kann sein, dass der Reichtum schwindet, was ja im letzten Jahr besonders vielen Reichen erschreckend aufgefallen ist. Das kann sehr schnell schwinden. Die Aktien können plötzlich an Wert verlieren. Die Gesundheit kann von einem Tag auf den anderen dahin sein. Und oft ist es ja auch so, dass nicht immer, aber oft ist es so, dass Menschen, die gesund bleiben und die reich bleiben, plötzlich am Ende merken, ja, was habe ich eigentlich davon? Was ist das denn eigentlich, was ich da habe? Ist denn das der Inhalt meines Lebens, dass ich zu Ruhm gekommen bin, dass ich zu Reichtum gekommen bin? Viele Menschen, die danach streben, wie Asaf am Anfang auch, reich zu sein und geehrt zu werden, in dieser Welt etwas zu gelten und dass in die anderen nachlaufen und so, die denken immer, wenn ich das mal erreicht habe, dann habe ich endlich das Glück erreicht. Aber Menschen, die das erreicht haben, die merken dann plötzlich, es war ja gar nicht das Glück. Es ist ja das gar nicht. Es ist erschreckend, wenn wir das manchmal so lesen von Menschen, etwa denken wir an den Rockefeller, diesen reichen Ölfritzen da in Amerika, der von dem erzählt wird, als er alt war, dann immer nur noch im Pyjama und in Schlappen in seinem Haus rumlief und seine riesigen Geldscheinmengen da in Schuhkartons stehen hatte und irgendwie ganz verwirrt und unsinnig gelebt hat, skurril. Oder denken wir an die Marilyn Monroe, die wirklich nur an Ruhm alles hatte, was man sich irgendwie wünschen kann, aber wenn sie merkt, irgendwie kommt dann der Zeitpunkt, wo die Schönheit vorbei ist und dann habe ich ja nichts mehr, wenn der Wert meines Lebens in meiner Schönheit bestanden hat. Was habe ich denn dann noch? Sicher noch Geld, aber so, aber merkte, das ist dann auch nichts. Oder andere Stars, glaube von den Beatles wird das berichtet, dass sie dann plötzlich so nach irgendwelchen buddhistischen, sonstigen indischen Philosophien dann plötzlich gestrebt haben. Also irgendwie merken sie alle, das ist nicht das, was ich mir davon versprochen habe, dieser Reichtum, dieser Ruhm, diese Ehre, die Anerkennung von allen Menschen, dass alles jubelt und applaudiert, wenn sie mich da nur stehen sehen, das ist es letzten Endes nicht. Was ist denn dann das wirklich Wertvolle? Sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Sie merken plötzlich, dass das ist alles leer. Manche merken es vielleicht auch nicht, aber bei denen tritt dann dieses Ende mit Schrecken ein, wenn sie wirklich gestorben sind. Das wissen wir ja nun, das wusste vielleicht Asaf noch nicht so ganz genau, aber das Neue Testament belehrt uns auch darüber. Am Ende, wenn wir dann vor seinem Gericht stehen, dann wird der letzte Schrecken über sie kommen, wenn sie Gott untreu gewesen sind, wenn sie ihm nicht gefolgt sind. Und wenn wir vor dem Gericht Gottes stehen, was nützt es uns da, dass unser Name früher in den Zeitungen erschien oder dass wir im Fernsehen waren oder dass wir so und so viel auf dem Bankkonto hatten? Was nützt es uns dann, wenn wir vor Gott stehen? Ein Ende mit Schrecken. Sie nehmen also ein Ende mit Schrecken und dieses, ja, ich lese mal noch den Vers 20 dazu, wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Also ich stelle mir so vor, dass damit gemeint ist, wenn wir träumen, dann geht ja alles so durcheinander, nicht wahr? Dann wirbeln so die Gedanken durch unseren Kopf und vielleicht fühlen wir uns auch besonders erhoben. Und ich träume das manchmal, haben Sie vielleicht auch schon manchmal geträumt, dass ich fliegen könnte, ja, nicht wahr? Und ich habe mir immer vorgestellt, ach, ist das herrlich, und dann schwebt man so über den Boden, die anderen laufen hinterher und kriegen mich nicht und so. Es gibt auch das andere, dass ich manchmal im Traum denke, ich müsste irgendwie durch Löcher kriechen und so, gibt es also auch. Aber dieses mit dem Schweben so, also unbeschwert dahinschweben, großartig, und dann wache ich auf und liege im Bett und bin todmüde und der Wecker rappelt und ich muss mich da wieder rausquälen und nichts mit Schweben ist mehr da. Also wie ein Traum, wie man aus einem Traum erwacht. Der Traum wird verschmäht, da gilt nichts mehr, das ist vorbei, ist vorbei. Wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, und Gott erhebt sich und spricht sein Nein über all dem, was wir so für wichtig und richtig gehalten haben in unserem Leben. Als es mir wehtat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Vers 21 und 22. Es ist einfach närrisch, so zu denken, dass wir uns nach dem sehen, was in dieser Welt gilt. Es ist närrisch, nicht den wahren Wert der Dinge zu sehen, die Gott uns geben will. Wir sind ein Narr. Ich war wie ein Tier vor dir, sagt er. Und Tiere werden ja dressiert, nicht wahr? Wenn der Ochse weiß, er zieht ordentlich, dann kriegt er nachher auch sein Futter. Und dann macht er das eben. Da ist er dran gewöhnt. Oder erst recht noch die Hunde, wenn sie irgendwie dressiert werden, die sind gehorsam gewöhnt und meistens jedenfalls nicht alle. Und sie wissen genau, wenn sie das so machen, dann ist mein Herrchen mit mir zufrieden, dann werde ich versorgt und so. Dann machen sie es eben. Oder Delfin im Delfinarium, wie heißen die Dinger? Also jedenfalls, die da so ihre Tänzchen machen und so aus dem Wasser. Und die wissen genau, wenn ich das Tänzchen mache, dann kriege ich nachher einen Hering geschenkt und so. Und dann machen sie es eben. Also das ist das ganz einfache Prinzip der Dressur. Ich tue etwas und werde dafür belohnt. Und so sagt der Asaf, so war ich ein Tier, ein dressiertes Tier in meiner Vorstellung. Ich tue etwas, ich bin Gott treu, ich mache, was er in seinen Geboten verlangt und dafür kriege ich meinen Hering oder was es auch immer war. Dafür werde ich versorgt, dafür sorgt er für meine Gesundheit und für meinen Reichtum. Närrisch ist das. Ich war wie ein Tier, das ich so dressieren lassen will, aber so macht das Gott nicht mit uns. Wir sind doch nicht Tiere vor Gott, denen er nur gut tut und so, wenn sie sich bewährt haben, wenn sie ihre Pflicht getan haben. Er merkt also auch, selbst dieser Gedanke, der ja vielleicht manchmal ganz hilfreich ist, ich sah auf ihr Ende, und sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Und ich hoffe, dass ich eben kein Ende mit Schrecken nehme, weil Gott eben am Ende mir seine Belohnung zuteil werden lässt. Das ist ja auch noch Lohngedanke. Das ist zwar ein richtiger Gedanke, den er da ausspricht. Das ist nicht falsch. Aber es ist immer noch so diese Art Dressur, nicht wahr? Es ist immer noch so ein Lohngedanke, wenn ich nur auf das Ende sehe. Nein, es muss noch eine andere Lösung für diese Frage geben, warum geht es den anderen so gut und mir so schlecht? Oder warum geht es mir nicht ganz so gut oder so? Es muss noch irgendeine andere Lösung geben. Und die Lösung deutet er im Folgenden an. Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir. Also trotzdem, obwohl es den anderen gut geht und obwohl dieser Gedanke, dass Gott die anderen straft und mich vielleicht noch belohnt, am Schluss auch mangelhaft ist und letztlich nicht ein guter Grund. Das ist immer noch tierisch gedacht, aber ich bleibe trotzdem bei Gott. Dafür muss man keinen Grund angeben. Ich gehöre ihm einfach. Ich liebe ihn, weil er mich liebt, weil er mir so viel schenkt. Es ist eine Beziehung zu ihm entstanden. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist jetzt nicht so als Leistung gedacht und als Gegenleistung für das, dass ich bei ihm bleibe. Ich bleibe stets an dir, darum hältst du mich bei meiner rechten Hand. Oder weil du mich bei deiner rechten Hand hältst, darum bleibe ich stets bei dir. Es gehört einfach zusammen. Es ist nicht das eine, die Folge von dem anderen, sondern das gehört einfach zusammen. Er hält mich bei sich, er hält mich bei meiner rechten Hand und darum halte ich auch an ihm fest. Darum bleibe ich an ihm. Dafür braucht man keinen besonderen Grund. Das ist einfach das ist das Wesen des Glaubens, dass ich einfach bei ihm bleibe. Du leitest mich nach deinem Rat und ich weiß, dass das gut ist. Dein Rat ist gut. Andere haben damit ihre Schwierigkeiten, die wollen lieber nach ihrem eigenen Rat handeln. Aber ich weiß, dass es letztlich gut ist, wenn ich nach seinem Rat handle. Und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Trotzdem ist es kein Geschäft. Es ist kein Geschäft, wenn ich bei dir bleibe, nimmst du mich mit Ehren an. Sondern es ist die Zusage, die er mir jetzt schon gibt. Und daraufhin darf ich sagen, ja, ich bleibe bei dir. Ja, ich bleibe bei dir. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ich denke da so, das dürfen wir ja gerade in der Adventszeit uns mal daran erinnern, an dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, von dem Knecht, der untreu ist, wenn der Herr weggeht und der bestraft die anderen Knechte und veruntreut das Vermögen seines Herrn und so. Wenn der Herr zurückkommt, wird er ihn strafen. Wenn aber der Knecht treu bleibt, wenn der Herr wiederkommt und sieht, dass sein Herr alles richtig gemacht hat, da kommt so eine Stelle, das bewegt mich immer, wenn ich das lese, dann schürzt er sich selbst, also der Herr bindet sich selber die Schürze um und sagt zu seinem Knecht, der da noch auf ihn gewartet hat, sagt, nur setz du dich mal hin, mein lieber Knecht, ich bediene dich jetzt und holt da Brot und Käse und Wein und sagt, du setz dich hin und ich sorge dafür, dass du, der du jetzt bis jetzt auf mich gewartet hast, jetzt versorgt wirst. Gott beschenkt uns am Ende. Ein bewegender Gedanke, nicht wahr? Natürlich können wir nicht alles aus einem Gleichnis jetzt unbedingt so in die Realität der Ewigkeit übertragen, aber ich denke, das ist doch ein Hinweis darauf, dass er uns bedient, dass er uns beschenkt am Ende. Und tut er das nicht jetzt auch schon? Dass er uns immer wieder beschenkt und mit seiner Güte reich macht, viel reicher als die, die nur reich an Geld sind. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, Vers 25, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich dich habe, eigentlich habe ich ihn nicht, sondern er hat mich oder beides auch. Er hat mich und ich habe ihn. Ich bin sein, er ist mein. Manchmal ist das so, habe ich mal früher gelesen, diese Schwierigkeit, wenn ein Mann gesagt hat, das ist meine Frau, dann haben die Feministinnen gesagt, wie kann man nur sagen, meine Frau, das ist ja, als wenn sie dir gehört. So vergessen dann, dass manchmal die Frau genauso gut sagt, das ist mein Mann. Also er gehört ihr ja auch. Das Problem kommt daher, das ist eben sogenannte besitzanzeigende Fürwort. Ich weiß nicht, wie das in Lateinisch heißt, Relativpronomen oder so ähnlich. Also wir haben das nie lateinisch gelernt, aber wir sagten damals immer besitzanzeigendes Fürwort. Aber ein besitzanzeigendes Fürwort zeigt eben nicht nur den Besitz an, sondern auch eine Beziehung. Und bei dem Haben auch, dass ich ihn habe, das ist eben nicht nur, dass er mein Besitz wäre, sondern es zeigt, dieses Wort Haben zeigt eine Beziehung an. Ich habe ihn und er hat mich. Ich gehöre ihm. Und ihn zu haben, das ist viel mehr als ein großes Bankkonto zu haben. Wenn ich dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Alles andere, alles, was auf der Erde ist und vielleicht sogar im Himmel, wir wissen ja gar nicht, was das alles im Himmel ist. Ich frage auch nicht nach dem, was im Himmel ist, meinetwegen, dass ich da meine Lieben wiedersehe oder dass die goldenen Gassen kommen oder was. Das ist alles auch nicht das Entscheidende, wenn ich nach dem Himmel frage. Ich frage auch nicht danach, wenn ich nach dem Himmel frage. Ich frage nach ihm. Wenn ich nur dich habe, spielt das andere alles keine Rolle mehr. Und erst recht natürlich das, was auf der Erde ist. Danach brauche ich nicht mehr zu fragen, wenn ich ihn habe. Alles andere ist ja nichts wert im Vergleich dazu. Und sogar bei Krankheit, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist ein starkes Wort, nicht wahr? Wenn ich wirklich krank bin, wenn die Ärzte mir sagen, oh, das ist ziemlich hoffnungslos oder so. Vielleicht, manchmal erleben das ja Christen, vielleicht hat es der eine oder andere von Ihnen auch so erlebt, dass die Bedeutung, die Gott für mich hatte, einfach ein bisschen von all diesen Dingen in den Hintergrund gedrängt worden ist, die, mit denen ich mich so täglich beschäftigen muss. Aber wenn dann plötzlich so eine Situation kommt, wo mir der Leib verschmachtet, da fange ich an, mich auszustrecken nach dem Trost Gottes. Und dann ist gerade in dieser Situation es mir ungeheuer wichtig, dass er meines Herzens Trost und mein Teil ist. Ja, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, also wenn die Seele verschmachtet, das ist natürlich besonders schwierig. Wir haben ja jetzt im Zusammenhang mit dem Selbstmord dieses Fußballtorwarts von Hannover 96 viel darüber gelesen. Das stand im Spiegel als Hauptartikel und im Fokus als Hauptartikel, weil die Schwermut so ein bisschen beiseite gedrängt worden ist und plötzlich ins Bewusstsein der Menschen gerückt worden ist. Wenn mir die Seele verschmachtet, kann ich auch dann noch an Gott festhalten? Das ist manchmal, wenn die Seele verschmachtet, noch viel dramatischer, als wenn der Leib verschmachtet. Wenn der Leib verschmachtet, aber die Seele eine gewisse Stabilität hat, ist das vielleicht noch leichter. Und wir wissen ja, haben das ja jetzt zumindest spätestens bei diesen Gelegenheiten gelernt, was man da so alles lesen kann, dass das nicht irgendeine Verrücktheit ist, sondern dass tatsächlich eine medizinische Ursache oft für diese Schwermut da ist, dass irgendwas da im Gehirn anders verdrahtet ist. Und darüber können wir können nicht uns selbst entschließen, damit jetzt fertig zu werden oder das abzuschütteln. Und doch kann das eine Erfahrung sein, dass selbst bei solchen seelischen Problemen, für die wir kein Rezept haben, es gibt vielleicht irgendwelche guten Psychiater, die irgendwelche Rezepte haben und manche kann auch mit Medikamenten behandelt werden und so. Aber es gibt eben Dinge, über die wir keine Herrschaft haben in dem seelischen Bereich. Und trotzdem kann er meines Herzens und mein Trost sein. Gott ist stärker auch als diese Dinge, auf die wir keinerlei Einfluss haben. Wenn mir Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Er schildert noch einmal die negative Seite im Vers 27, damit das Positive dafür umso deutlicher wird. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Das ist das Ende, nicht wahr? Auf das wir sehen wollen. Letzten Endes, wer Gott nicht die Treue hält, der wird irgendwie umgebracht werden. Und wenn er in dieser Welt auch noch so zu Reichtum und Ehre kommt und gesund bleibt und vor Kraft strotzt bis ins hohe Alter und so, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass es eben zu Ende. Dass all das, was sein Leben ausgemacht hat, plötzlich nichts mehr wert. Wenn er in jene andere Welt tritt und vor Gottes Gericht steht. Nicht wahr? Da bewährt sich auch dieses Wort aus den Sprüchen. Die Gottlosen versinken im Unglück, auch wenn sie in dieser Welt noch nicht im Unglück versinken, sondern strahlend vor Glück dastehen und von allen bewundert und von vielen beneidet. Irgendwann versinken sie im Unglück. Aber der Gerechte, der siebenmal gefallen ist, der kann dann, spätestens dann, wieder aufstehen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. So schließt er seinen Psalm. Über all dem, was ihn beschäftigt hat, was ihn quält auch und was ihn umtreibt und was ihn manchmal in Zweifel stürzt, ist er am Ende zu diesem Schluss gekommen. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Nicht das, was mir Gott gibt als Lohn für meine Treue. Nicht dieser Lohn oder was auch immer ist meine Freude, sondern die Tatsache, dass ich mich zu Gott halte. Nur diese Tatsache ist meine Freude. Er selber ist meine Freude. Nicht, was das für Folgen hat oder was ich mir verdient habe oder so. Dass ich mich zu Gott halte, meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das ist meine Freude. Das ist keine Schadenfreude, wenn ich am Ende sehe, die anderen, die erst so groß rausgekommen waren, die sind am Ende doch im Unglück und ich darf dann am Schluss doch triumphieren. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Nein, es ist keine Schadenfreude, sondern es ist die Freude an Gott. Die Freude an Gott, dass ich meine Zuversicht setze auf den Herrn und dass ich verkündige all dein Tun. Davon redet er nun auch und deswegen auch dieser Psalm, den der Asaf schreibt, das will er deutlich machen. Und er hofft darauf, dass die Leute das auch verstehen, dass sie es nachvollziehen, dass sie sich mit identifizieren können mit diesem Problem, die er hat, weil alle diese Probleme haben, dass sie gerne neidisch werden und dass sie leiden darunter, dass es anderen Gottlosen so gut geht und ihnen selber nicht. Das sollen sie nachvollziehen und sollen seine Gedankengänge nachvollziehen und mit ihm zu diesem Schluss kommen, es lohnt sich. Dennoch wollen wir bei dem Herrn bleiben. Trotz all der Probleme dieser Welt, dennoch bei ihm bleiben. Dass ich verkündige all dein Tun, das ist meine Freude. Davon zu reden, ist meine Freude. Ja, deswegen habe ich auch davon geredet und Sie werden sicher auch weiter in Ihrem Umfeld davon reden. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und danken dir auch für diesen Psalm. Und du weißt, an welchen Stellen genau das, was den Asaf betraf, auch uns betrifft. Wie wir anfangen zu rechnen und zu überlegen und zu vergleichen, wie die Dinge aus unserer menschlichen Sicht bei uns nicht stimmen mit dem, was du tust und nicht tust und wann du es tust. Und dann ist es gut, wenn wir da nicht bei uns bleiben, sondern zu dir kommen, in dein Heiligtum, in deine Gegenwart treten, deine Prinzipien kennenlernen, aber vor allem dich selber, den lebendigen Gott. Und dann ist es uns manchmal fast peinlich, dass wir so genauso gelaufen sind wie alle Welt und geguckt haben, wer war oben und wer unten. Wer ging es gut, wer hat die Nase vorne, wer hat es geschafft, wer nicht. Und dann sehen wir dich und danken dir, dass du dich uns wieder vor Augen stellst. Du bist der lebendige und wahre und einzige Gott. Und du hast dich in Jesus heruntergelassen, unsere Hand zu greifen. Deine rechte Hand hält uns, dafür danken wir dir. Und darum lass uns auch dieses Wort zu einem Spiegel sein heute Morgen, dass wir uns selbst auch wieder ganz neu ausrichten auf dich, unseren Gott. An dir uns freuen, an dem, was wirklich bleibt in Zeit und Ewigkeit. An dem, was trägt und hält, egal was sonst unsere Biografie auszeichnet. Was unabhängig ist von unserer Lohnliste und von unserer Leistungskurve, du bist es, Herr. Du bist unser Trost und unser Teil. Und das ist unsere Freude, dass wir uns zu Gott halten und unsere Zuversicht setzen auf Gott, den Herrn, und verkündigen all dein Tun. Mach uns fest an dir, dem lebendigen, wahren Gott.